Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Wir gehen rein in die erste Maiwoche, meine Damen und Herren, und ich kann Ihnen schon mal so viel vorab sagen, wir werden am Mittwoch an dem Maifeiertag nicht ausfallen. Ja, wir kommen die ganze Woche über durch. Denn man muss ja sagen, Mittwoch ist ja auch Tag der Arbeit, ja, da machen wir diesem Tag mal seinem Namen alle Ehre, ja, und arbeiten hier abends in der Sendung, sofern man das überhaupt als Arbeit bezeichnen könnte. Wenn das für mich richtige Arbeit wäre, dann würde ich es ja jetzt nicht schon seit über einem Jahr durchhalten, neben meiner eigentlichen Arbeit her, also insofern passt das auch wieder nicht so ganz, aber auf jeden Fall. Ja, senden wir diese Woche durch, dafür in der nächsten nicht, denn da ist ja auch schon wieder Feiertag, am Donnerstag Christi Himmelfahrt, da fallen wir nämlich aus, und an dem Freitag danach auch, denn da mache ich als Ihr Gute-Nacht-Onkel mal wieder einen Brückentag, so wie auch schon im letzten Jahr. Und da sind wir dann also in der nächsten Woche nur Montag bis Mittwoch hier anwesend. Aber diese Woche nochmal durchgängig und begleiten Sie in den Mai hinein und in den Frühling. Es ist ja gerade jetzt zum Wochenauftakt wunderbar frühlingshaft. Und man kann auch eigentlich sagen, frühlingshaft, wir hatten das ja letzte Woche noch gesagt, wo dann die Meteorologen meinten, ja, zum Wochenende und Anfang der Woche, da wird es ja schon so richtig sommerlich, aber nein, ich fand das heute richtig schön frühlingshaft, so wie es da auch sein muss. Der Sommer an sich mit hohen Temperaturen und so kommt ja noch früh genug, das muss ja jetzt auch noch nicht sein, Ende April am 29., den wir heute haben. So, dann war ich gestern am Sonntag mal wieder länger mit der Bahn unterwegs, und Sie wissen ja, wenn ich Bahn fahre, dann füllt sich die berühmte Notizdatei SW23U auf meinem Handy immer in Windeseile, und das war auch diesmal wieder so. Einmal hatte ich zwei interessante Durchsagen des Zugchefs im ICE zwischen Frankfurt und Dortmund. Da hieß es einmal ganz unvermittelt in die Stille hinein. Na gut, so still war es jetzt auch nicht. Neben mir saßen irgendwie so zwei Tanten aus der Ecke von Ludwigshafen und haben in ihrem Dialekt da geschnibbelt. Also ich meine, es war zwar noch halbwegs Zimmertemperatur oder Zimmerlautstärke oder sollte man lieber sagen Waggonlautstärke, ja, aber trotzdem, das war doch die ganze Zeit zu hören, also richtige Stille war es nicht, ansonsten war es aber ziemlich ruhig, und da kam dann auf einmal die Durchsage des Zugführers: Unsere Kinderbetreuer sind an Bord, kommt gerne in Wagen 6 zum Basteln und Spielen, das gilt für alle Kinder. Ja, eben, liebe Kinder, die ihr gar nicht anwesend seid um diese Uhrzeit. Es war nicht nur relativ früh am Morgen, am Sonntagmorgen, da waren kaum Kinder in der Bahn. Ich habe jedenfalls, glaube ich, kein einziges gesehen zu der Uhrzeit. Das war mir jetzt auch neu. Also, dass es bei der Deutschen Bahn inzwischen Kinderbetreuer in den Zügen, in den ICEs gibt, habe ich noch nie vorher von gehört. Und die Anfügung hier von ihm, das gilt für alle Kinder. Was soll das denn? Ja, ist doch logisch. Wieso sollten denn da Kinder ausgeschlossen werden? Oder ist das irgendwie ein besonderes Programm, was die Kinderbetreuer da abziehen im ICE, was nicht für alle Kinder geeignet sein könnte oder was? Nicht jugendfreies Kinderbelustigungsprogramm oder so? Ich weiß es nicht. War interessant. Und dann kam noch eine interessante Durchsage, so, weiß ich nicht, eine Stunde später oder was, hieß es dann auf einmal: Persönliche Durchsage, Elisa Maria Friedrich, für Sie liegt hier eine Mitteilung vor. Bitte kommen Sie ins Dienstabteil in Wagen 9. Also auch das wusste ich noch nicht, dass man sich in den Zug hinein, in den ICE hinein eine Nachricht schicken lassen kann, wie früher so ein Telegramm quasi, was dann da ja, reingegeben wird und dann wird man vom Zugchef ins Dienstabteil in Wagen 9 gerufen, um dann die Nachricht abzuholen, die Mitteilung. Also was ist das denn? Also es sind ja völlig neue Wege bei der Bahn, das wurde ja nie so öffentlich beworben, habe ich jetzt alles gestern zum ersten Mal gehört. Und Elisa Maria Friedrich, falls Sie hier gerade zuhören sollten, melden Sie sich doch mal bei mir, ja, und erzählen Sie mir, was da in der Meldung drin stand. info@schonwieder23uhr.de, unsere allseits beliebte und ganzjährig geschaltete E-Mail-Adresse. Oder Sie gehen auf unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben oder nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage schon wieder 23 Uhr.de. All das ist möglich und auch für Sie zu Hause natürlich bei Fragen, Kritik, Gelob und Anregungen zur Sendung. So, und dann hatte ich noch zwei interessante Erlebnisse auf der Rückfahrt. Dann abends... Einmal war ich am Hauptbahnhof in Paderborn. Fragen Sie mich bloß nicht, was ich da gemacht habe. Ja, ich bin umgestiegen. Woher ich kam und wohin ich musste, verrate ich Ihnen jetzt mal nicht. Das ist alles privat. Ich müsste hier nicht mein ganzes Privatleben ausplaudern. Auf jeden Fall war ich gestern Abend am Hauptbahnhof von Paderborn und Sie wissen ja, was für Fußballvereine es so da in Ostwestfalen und auch im Münsterland gibt, ja, es gibt ja eben ja, Arminia Bielefeld, es gibt Preußen Münster und es gibt eben den SC Paderborn, der ja auch in der ersten Bundesliga gespielt hat, weiß gar nicht, ob er aktuell noch Erstligaverein ist, nein, die sind ja letzte Saison abgestiegen, soweit ich weiß, oder? Wie war das noch? SC Paderborn, oh Gott, hätte ich das jetzt mal vor der Sendung, ich gucke das mal gerade, vor der Sendung mal nachgucken müssen, SC Paderborn 07, eingetragener Sportverein aus Paderborn, Ostwestfalen-Lippe, zweite Liga, genau. So, gut, diese Vereine gibt es da alle und dann hatte ich, während ich einen Döner gegessen habe und mich da schon an den Rand des Bahnsteigs verkrochen habe, saß dann trotzdem da noch neben mir auf der Bank so ein Fußballfan, der aber nicht richtig in Fanbekleidung gehüllt war, das war nur so schemenhaft zu erkennen und hat ist dann da aufgestanden, während ich meinen Döner gegessen habe, ist rumgegangen und hat geschrien, wir hassen Preußen Münster und die Ruhrpott-Mafia. Ja, wir hassen Preußen Münster und die Ruhrpott-Mafia, wo man ja auch weiß, das hat ja viel miteinander zu tun, ja, weil Preußen Münster ja ein Ruhrpott-Club ist. Hä? Nein, eben nicht. Münsterland und Ruhrpott ist doch was Unterschiedliches, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der aus der Stadt kommt, die direkt auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und Münsterland liegt, Haltern. Also da muss man schon unterscheiden. So, also was dieser Spruch sollte, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war er eben SC Paderborn-Anhänger und konnte deshalb Preußen Münster nicht leiden, weil man da in direkter Lokalkonkurrenz oder Regionalkonkurrenz zueinander steht. So, und er lief dann da eben schreiend an mir vorbei, während ich den Döner gegessen habe, hat diesen Spruch da gerufen und dann zu mir noch gesagt, ja, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Weil eben die Bahn, auf die wir beide gewartet haben, zu spät kam. So, und also, ja, irgendwie muss man sich die Zeit vertreiben. Klar, die einen essen dann Döner und die anderen schreien irgendwelche Fußballparolen um sich. Also, es ist schon interessant gewesen. Und ich meine, das habe ich aber nicht mehr genau gesehen, er war dann auch derjenige, der hier noch für meine letzte Notiz gesorgt hat in der Notizdatei. Es kann aber auch jemand anderes Besoffenes noch gewesen sein, der dann da in der Bahn hinterher rumgeschrien hat, wieder rumkrakeelt hat, musste nämlich zur Toilette. Das war so eine Regionalbahn, wo die Toiletten ja des Öfteren mal defekt sind. Im ICE sind sie das ab und an zwar auch mal, aber da gibt es ja immer mehrere Toiletten, sodass man eine Ausweichmöglichkeit hat, in Regionalbahnen eher nicht. Und ja, dann wollte er da rein, hat aber die Tür nicht aufgekriegt, weil das Ding defekt war und hat dann geschrien, hallo, jemand drin? Defekt? Scheiße! Jedes Scheißklo ist zum Kacken. Ja, so, das war mal eine Tatsachenbeschreibung. Jedes Scheißklo ist zum Kacken. Was soll man da auch anderes machen, außer pissen und kacken? Ja, Entschuldigung, also das wird jetzt langsam ein bisschen ordinär, aber wir sehen ja zum Glück nach 23 Uhr. Kinder gucken nicht mehr zu. Aber ja, aufgrund eines defekten Klos einfach mal so eine Grundsatzfeststellung, jedes Scheißklo ist zum Kacken. Das ist schon nicht schlecht. Ja, gut, das mal meine Bahnerlebnisse von gestern Abend aus unserer Notizdatei. Und damit gehen wir jetzt rüber in unsere heutigen Meldungen. Und weil ja jetzt frühlingshaftes Wetter ist und am Mittwoch auch ein Feiertag ist und wir alle schon so urlaubstechnisch gestimmt sind, meine Damen und Herren, können wir jetzt auch mal auf eine Karibikinsel gehen für unsere erste Meldung für heute. Wobei so eine richtige tagesaktuelle Meldung ist das jetzt nicht, mehr so ein Bericht am Puls der Zeit hier gerade. Hat ich aber heute gefunden auf web.de hier, da wurde das veröffentlicht. Karibikinsel Anguilla, neureich dank des eigenen Namens. Ja, Anguilla oder Anguilla, Anguilla geschrieben. Weiß ich nicht genau, wie das ausgesprochen wird, ob das ehemals französisches Schutzgebiet war oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich vielleicht auch mal vor der Sendung gucken müssen, aber das ist heute ja alles mit heißer Nadel gestrickt, meine Damen und Herren. Da sehen Sie das schon, Anguilla. Achso, war mal ein britisches Überseegebiet oder ist noch ein britisches Überseegebiet in der östlichen Karibik. Anguilla oder, ja, wie wird das denn dann geschrieben? Oder Anguilla dann auf Englisch, keine Ahnung. Also Anguilla, falls Sie das mal googeln wollen oder da auch hinwollen. So, und wie es diese Karibikinsel jedenfalls geschafft hat, neureich aufgrund ihres eigenen Namens zu werden, das stelle ich Ihnen gleich vor nach dem ersten Schlückchen frisch gezapfter koffeinhaltiger Apfelschorle für heute zum Wohl. Perfekt. So, Anguilla, eine kleine Karibikinsel, erlangt internationale Aufmerksamkeit als AI Island. Der Verkauf von Internetdomains bringt dem Land beträchtliche Einnahmen. Dabei profitiert jeder einzelne Inselbewohner vom weltweiten Hype um künstliche Intelligenz. Jetzt haben, glaube ich, die Blitzmerker schon geschnallt, worum es in etwa gehen könnte. Die kleine Karibikinsel Anguilla wird neben ihren bekannteren Nachbarn St. Martin, St. Kitts and Nevis und Puerto Rico oft übersehen. Trotz traumhafter Strände, tropischem Klima und tollen Korallenriffen zählt das gerade mal 102 Quadratkilometer große britische Überseegebiet höchstens als Geheimtipp unter Karibikurlaubern. Bei großen Kreuzfahrten werden meist andere Destinationen angesteuert. Ja, das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Auf St. Kitts war ich schon mal mit dem Schiff. Aber Anguilla kannte ich jetzt nicht. Ab jetzt hat Anguilla aber etwas, für das es berühmt ist. Es ist nämlich AI Island, die Insel der künstlichen Intelligenz. Allerdings ist Anguilla nicht dafür bekannt, dass IT-Spezialisten bei 30 Grad in einem provisorischen Forschungslabor im weiß leuchtenden Sand sitzen, einen leckeren Cocktail nach dem anderen schlürfen und die Technik-Genies im Silicon Valley in den von den Palmen abgeworfenen Schatten stellen. Stattdessen hat die Insel dank künstlicher Intelligenz echtes Glück. Da sehen Sie es mal, meine Damen und Herren. Künstliche Intelligenz ist nicht nur eine technische Ausgefeiltheit, sondern auch mal Basis von Glück. So muss es auch mal sein, denn wie es der Zufall so wollte, wird die KI international mit AI für Artificial Intelligence abgekürzt, genauso wie die Internetdomain von Anguilla, wo deutsche Websites auf DE enden, steht dort AI oder .ai und diese Endung ist seit dem Hype um künstliche Intelligenz unfassbar gefragt. Nahezu jedes Tech-Unternehmen hat sich schon eine Domain gesichert, darunter auch Big Player wie Meta, Microsoft und Google. So eine Domain kostet aber natürlich Geld. Seit ungefähr 15 Jahren verkauft Vince Kate die Domains. Er ist nach Anguilla ausgewandert und betreut dort nun das neue Millionengeschäft. Gegenüber NTV sagt der gebürtige US-Amerikaner, als ChatGPT herauskam, schoss es wirklich in die Höhe. Dann wussten wir, dass es uns wirklich gut geht. In Zahlen gesprochen, seit 2018 haben sich die AI-Verkäufe fast verzehnfacht. Mittlerweile gibt es mehr als 400.000 Domains. Für jede davon bekommt das kleine Land alle zwei Jahre 140 US-Dollar. Das bedeutet aktuell einen Umsatz von 28 Millionen US-Dollar pro Jahr. Die Tendenz ist dabei stark steigend, schließlich nimmt der KI-Zug gerade erst so richtig Fahrt auf. Für die Bevölkerung ist das ein echter Segen. Vince Kate sagt, die Regierung hat es geschafft, die Grundsteuer abzuschaffen. Ich kenne kein anderes Land, das die Grundsteuer abgeschafft hat. Und sie haben ihre Schulden erheblich zurückgezahlt. Der eigene Name als Domain-Geldquelle, von diesem Glücksfall profitiert übrigens auch Tuvalu, ein kleiner Pazifikstaat mit etwas mehr als 11.000 Einwohnern. Die Website-Endung .tv ist bei Fernsehsendern weltweit beliebt und sorgt schon seit Jahrzehnten für hohe Einnahmen. Ja. Also das ist mal echt hier gewitzt von diesen kleinen Inselstaaten. Webseiten mit DE am Ende gibt es übrigens circa 17 Millionen. Beim amerikanischen Pendant.com sind es sogar 160 Millionen Adressen. Da hat die kleine Karibikinsel also das Nachsehen. Positiv gesprochen könnte man aber auch sagen, die Goldquelle von Anguilla hat noch reichlich Potenzial. So. Ja, vielleicht sollte man mal nach Anguilla auswandern, eine Briefkastenfirma auch noch gründen und dann zusätzlich eine E-Mail-Adresse .ai einrichten. Ja, vielleicht sollten wir da auch mal drauf gehen mit unserer Seite. Sie wissen ja, hab's ja eben schon gesagt, unsere Homepage immer noch .de, weil wir hier so unglaublich lokal verwurzelt sind. Aber vielleicht sollten wir da auch mal neue, modernere Wege gehen und dann machen wir auch mal eine Sondersendung von Anguilla aus. Dann kann ich auch mal lernen, wie man das richtig ausspricht, ob Anguilla, Anguilla oder Angela oder was weiß ich nicht noch. Das kriegen wir auch noch irgendwie raus. Vielleicht kann ich Ihnen das morgen schon sagen. So, dann ist man natürlich bei einer Karibikinsel auch irgendwo im Meer schon unterwegs und 1997 ist etwas ins Meer gefallen, das uns zu unserer nächsten Meldung nach Großbritannien führt. Denn jetzt hat dort ein Junge einen raren Lego-Oktopus gefunden. Ja, ein Lego-Oktopus. Ein 13-jähriger Junge aus Großbritannien hat am Strand einen kuriosen Fund gemacht. Einen seltenen Lego-Oktopus. Ist irgendwie ein schönes Wort, oder? Lego-Oktopus. Ein Lego-Oktopus auf Anguilla, meine Damen und Herren. Das wäre eine ideale Kombination, der dann verkauft wird auf der Seite lego-octopus.ai. Das Teil stammt aus einem Schiffscontainer, der im Jahr 1997 während eines Sturms ins Meer gefallen war. Eine kuriose Sammlerleidenschaft hat einen Jungen in der englischen Grafschaft Cornwall in die Schlagzeilen gebracht. Der 13-jährige Leo Taurus Kemolonskas, so heißt er wirklich, schöner Name, Leo Taurus Kemolonskas, sucht seit Jahren nach Lego-Teilen aus einem Schiffscontainer, der im Jahr 1997 während eines Sturms ins Meer gefallen war. Nun entdeckte er einen von nur 4200 Plastik-Oktopusten. Oktopusten? Nochmal. Nun entdeckte er einen von nur 4200 Plastik-Oktopussen, die an Bord des Containers waren. Ein spektakulärer Fund, wie britische Medien am Samstag befanden. Naja, für britische Medien mag das spektakulär sein, meine Damen und Herren. Bei uns wäre es wahrscheinlich nur eine Randnotiz. Ist es ja hier auch in dem Falle bei dieser Meldung. Insgesamt fand der Junge inzwischen beinahe 800 Lego-Teile, hieß es in einer Meldung der Nachrichtenagentur PA. In dem Container waren unter anderem 352.000 Paare Lego-Taucherflossen und 97.500 Lego-Sauerstoffflaschen. Das ist ja Wahnsinn, wo sollte das denn hingehen? Und wieso so geballt diese Einzelteile hier zu dieser Thematik? Wurden da Sets auseinandergenommen oder was? Komisch, wir sind schon seit 2 Jahren auf der Suche nach diesem Oktopus, sagte sein Vater, der PA. Ja, aber wieso denn? Ihr wusstet doch gar nicht, dass er da unbedingt angespült werden konnte. Wie könnt ihr denn dann da auf der Suche sein? Ist ja merkwürdig. Tracy Williams, die ebenfalls leidenschaftlich Beachcombing betreibt, wie das Suchen nach Gegenständen am Strand genannt wird, und darüber ein Buch geschrieben hat, bezeichnete den Fund als heiligen Gral dieses Schiffscontainers. Ja, das mag sein. Ich denke, die Menschen mögen es, ein bisschen Lego zu finden, wenn sie den Strand säubern, und viele betrachten es als Belohnung für die ganze Arbeit, die sie sich machen, um die Strände sauber zu halten, so Williams laut PA. Sie betreibt auch ein Social-Media-Projekt namens Lego Lost at Sea, mit dem sie unter anderem auf die Verschmutzung der Meere durch Plastikteile aufmerksam machen will. Sehen Sie, jetzt sind das nicht mehr nur die Plastiktüten und so und dieser ganze Verpackungsmüll. Jetzt sind es auch alte Lego-Steine. Gemeldete Funde trägt sie auf einer Karte ein, die Teil einer wissenschaftlichen Arbeit über die Verteilung von Plastik von verloren gegangenen Containern werden soll. Leo Tauras Kemolonskas hat sich schon das nächste Ziel gesetzt. Er will einen von 33.941 ins Meer gefallenen Lego-Drachen finden. Ach, ist das herrlich, ja. Wenn man sonst nichts zu tun hat in England, dann kann man das auch mal machen, wenn das der King wüsste, meine Damen und Herren. Und auch unsere nächste Meldung, die führt uns zu einem Fund aus dem Meer. Wir haben heute irgendwie so einen Meeresüberhang. Keine Sorge, die letzte Meldung hat da mal nichts mit dem Meer zu tun, sondern mit einem Autodiebstahl. Aber jetzt erstmal die dritte und letzte Meeresmeldung für heute. Goldene Taschenuhr von Titanic-Passagier für Rekordsumme versteigert. Sie gehörte einem Millionär. Und wenn Sie wissen, welcher Millionär das wohl sein könnte, meine Damen und Herren, dann haben Sie nichts gewonnen, aber ein kleines Glückwunsch-Telegramm von mir verdient, das ich Ihnen aber nicht schicken werde. Vielleicht kriegen Sie da demnächst im ICE dann so eine Mitteilung im Wagen 9 irgendwie, ja, im Dienstabteil. Aber ansonsten war es das dann auch. Nein, welcher Millionär das war und was es mit dieser Taschenuhr auf sich hat, sage ich Ihnen nach einem weiteren Schlückchen. Prost! Ach. Ach, ist das frisch heute. Ja. Perfekt. So, die goldene Taschenuhr eines Passagiers der Titanic wurde bei einer Auktion für etwa 1,4 Millionen Euro versteigert. Sie war einst in Besitz und jetzt kommt's, des Millionärs John Jacob Astor. Er galt damals als einer der reichsten Menschen der Welt. Mr. Astor, die Uhr ist nach Angaben des in der englischen Grafschaft Wiltshire ansässigen Auktionshauses Henry Eldridge and Son das wertvollste je versteigerte Titanic-Andenken. Das Stück, das einst dem Millionär John Jacob Astor gehörte, kam am Samstag für 1,175 Millionen Pfund, etwa 1,4 Millionen Euro, unter den Hammer. Da muss ich ja schon wieder aufstoßen, ist ja klar, bei solchen Summen. Höchstbietender war demnach ein Privatsammler aus den USA. Zum Zeitpunkt des Unglücks galt der damals 47-jährige Astor als einer der reichsten Menschen der Welt. Seine Ehefrau Madeline überlebte den Untergang. Er hatte ihr ins Rettungsboot geholfen und wurde zuletzt beim Rauchen einer Zigarette gesehen, als das Schiff im Nordatlantik nach der Kollision mit einem Eisberg zu sinken begann. Das muss ich jetzt aber mal bezweifeln, diese Meldung hier als Titanic-Kenner. Ja, so steht es hier im Stern. Auf Basis einer AFP-Meldung, aber das stimmt eigentlich nicht, weil das letzte Mal, dass man ihn gesehen hatte, war ja, wie er dann schon im Wasser schwamm und von einem der herabstürzenden Schornsteine der Titanic erschlagen wurde. Das war ja so ein dramatischer Tod, filmreif für James Cameron, so hat man es ja, glaube ich, auch gesehen in dem Film, also in einem der Titanic-Filme auf jeden Fall. Ob es in Camerons Film war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber dass er beim Rauchen einer Zigarette zuletzt gesehen wurde, das wäre ja unspektakulär. Also das war, meine ich, nicht so. Estos Leiche war eine Woche nach dem Untergang der Titanic im Atlantik gefunden worden. Die Uhr mit seinen eingravierten Initialen befand sich unter den persönlichen Gegenständen. Laut dem Auktionshaus wurde die Uhr vollständig restauriert, nachdem sie der Familie zurückgegeben und von Esthers Sohn getragen wurde. Das bislang wertvollste versteigerte Stück der Titanic war eine Geige, die während des Untergangs gespielt wurde und 2013 im selben Auktionshaus für 1,1 Millionen Pfund den Besitzer wechselte. Sie wissen ja, die Kapelle spielte weiter bis zum Schluss. Nearer My God to Thee, und das wurde mit dieser Geige gespielt unter anderem, und die war bislang der teuerste Gegenstand. Auktionator Andrew Aldrich bezeichnete die Preise, die für Titanic-Andenken erzielt wurden, als absolut unglaublich. Wie er der britischen Nachrichtenagentur PA sagte, sie spiegelten nicht nur die Bedeutung der Gegenstände selbst, sondern auch eine anhaltende Faszination mit dem 1912 untergegangenen Schiff wieder. Ja, das mal dazu. Also Glückwunsch an diesen Ami, der jetzt die Uhr in seinem Besitz hat. Die ist auch wirklich schön, sieht man hier auf Bildern mit der Verzierung vorne drauf, was ja die Namen von Esther waren hier, die Initialien. Also ein echt schönes Stück, da kann er sich glücklich schätzen. So, das ist das, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu dieser Autodiebstahlsmeldung. Da mein Mund so trocken ist, muss ich aber da vorher auch noch mal ein kleines Schlückchen nehmen. Prost. So. Mann wird der BMW geklaut, als er ihn online sieht, fasst er kühnen Plan. Diebin geht ihm in die Falle. Was ist da passiert? Unbekannte klauen einem 31-Jährigen in Belgien einen BMW 330i. Wenig später findet der Geschädigte sein Fahrzeug auf einem Verkaufsportal wieder. Gemeinsam mit der Polizei denkt sich der Besitzer einen ausgeklügelten Plan aus. Was ist das für ein Plan? Am 20. April 2024 wurde einem 31-jährigen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis sein Auto gestohlen. Den BMW 330i hatten Unbekannte an dem Samstag in Belgien geklaut. Nur wenige Tage später fiel dem Geschädigten auf einem Autoverkaufsportal ein Inserat auf, in dem ein Fahrzeug angeboten wurde, das seinem gestohlenen BMW verdächtig ähnlich sah. Und er sollte Recht behalten. Bei einem ausgemachten Treffen, bei dem der 31-Jährige zusammen mit der Kölner Polizei auftauchte, wurde ihm tatsächlich sein geklauter Wagen angeboten. Das Treffen des vermeintlichen Interessenten und einer 35 Jahre alten Frau, die den BMW verkaufen wollte, fand am Sonntag um 16 Uhr auf einem Parkplatz an der Gerhard-Hauptmann-Straße im Kölner Stadtteil Hohlweide statt. Ja, schade, dass wir da gestern alle nicht gewesen sind zu dieser Uhrzeit, meine Damen und Herren. Und ich war ja gestern, wie gesagt, noch in NRW unterwegs, hätte ich da mal einen Abstecher hingemacht. Wer weiß, was ich dann auch noch im ICE zu hören gekriegt hätte. Aber zurück zur Meldung. Der rechtmäßige Fahrzeughalter hatte, nachdem ihm sein BMW gestohlen worden war, immer wieder auf verschiedenen Portalen nachgeschaut, ob die Diebe den Wagen zum Verkauf anbieten würden. Am Freitag wurde er dann tatsächlich fündig. Für einen auffallend günstigen Preis wurde ein BMW 330i zum Verkauf angeboten. Der 31-Jährige gab sich als Interessent aus und vereinbarte das angebliche Treffen für den Sonntagnachmittag. Mit der Unterstützung der hinzugezogenen Kölner Polizei erhält der Geschädigte letztendlich nicht nur demnächst seinen gestohlenen Wagen zurück. Die 35-jährige Hehlerin wurde darüber hinaus festgenommen und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Also das ist dann wahrscheinlich jetzt inzwischen schon passiert. Der BMW 330i, der mit ebenfalls gestohlenen Kölner Kennzeichen versehen war, wurde erst einmal sichergestellt, genauso wie die gefälschten Fahrzeugpapiere sowie der Führerschein und das Handy der 35-jährigen Frau. Ja, das war schon die Meldung. Bleibt nur zu fragen, hat sie das Auto selber gestohlen und wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man mit einem gestohlenen Auto weiterfährt? Ist das nicht genauso ein komisches Gefühl, wie wenn man in seiner Wohnung, in die eingebrochen wurde, ganz normal weiterleben muss. Das ist doch irgendwie merkwürdig, oder nicht? Also ich habe das ja auch schon mal mitgemacht, dass bei uns zu Hause eingebrochen wurde und das fühlte sich echt merkwürdig an in den ersten Tagen danach, zumindest erst ein paar Wochen noch. Aber gut, irgendwann gewöhnt man sich dann wieder an alles. Genauso wie wir uns an diesen Wochenverlauf gewöhnen, werden wir, Damen und Herren, mit dem Feiertag am Mittwoch, an dem wir, wie gesagt, auch kommen. Das war es jetzt aber erstmal zum Wochenauftakt. Damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.